NDR Info. Redezeit.
Heute Abend mit Birgit Langhammer am Mikrofon. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder uns zusehen. Ostermärsche, aus der Zeit gefallen oder nötiger denn je, fragen wir so kurz vor Ostern. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr Ostermärsche, auch in Norddeutschland, in vielen Orten von Emden bis Schwerin, von Jagel bis Hannover, um nur einige zu nennen. Bundesweit sind 120 Veranstaltungen geplant in den nächsten Tagen unter dem Motto jetzt erst recht, gemeinsam für den Frieden. Ostermärsche haben ja eine lange Tradition, kamen erstmals in Großbritannien auf, dann vor mehr als 60 Jahren auch in Norddeutschland. Es marschierten dann von Braunschweig, Celle, Hamburg aus Menschen los zum NATO-Truppenübungsplatz Bergen-Hohne im Süden der Lüneburger Heide. Es ging dann weiter. Die Kuba-Krise, der Ost-West-Konflikt schürten dann in den 60er Jahren die Angst vor einem atomaren Weltkrieg und ließen die Ostermärsche zu einer echten Massenbewegung anwachsen. 1963 taufte sich die Bewegung dann offiziell Kampagne für Abrüstung. Schon bald richtete sich der Protest dann aber auch nicht mehr allein gegen Atomwaffen. Die Ostermarschierer gehen für den Frieden auf die Straße, für totalen Waffenverzicht und für gute Beziehungen zwischen den Ländern. Sie hören schon raus, das ist ein Thema, über das wir dringend mal ausführlich sprechen sollten. Wir fragen, welche Rolle spielen denn Ostermärsche für Sie? Neben den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten wollen die Marschierenden in diesem Jahr den globalen Trend zur Aufrüstung im konventionellen und nuklearen Bereich thematisieren. Gehen Sie mit bei diesen Ostermärschen. Was ist Ihre Meinung? Meine Kollegin Silvia Buckel hat sich in Hamburg schon umgehört.
Die Welt ist so unsicher geworden, dass wenn Sie heute Abend schlafen, dann wissen Sie ja nicht, also, was morgen passiert. Wenn ich also diese junge, kleine Kinder sehe auf der Straße, ich denke, mein Gott, was für eine schwierige Welt die vor sich haben und so.
Es ist auf jeden Fall nötiger denn je oder immer noch notwendig. Wenn wir jetzt von Putin sprechen und er sehr aggressiv vorgeht, gibt es manchmal nur die Möglichkeit, mit Waffen das Ganze zu stoppen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wehrhaft sein müssen und zur Not eben auch Gewalt anwenden, um uns zu verteidigen.
Ich denke schon, dass das eine sinnvolle Initiative ist. Wenn die Gesellschaft das nicht zeigt, kann der Politiker das nicht sehen, die Politik im Generellen, und dementsprechend auch nicht wissen, was die Gesellschaft glaubt.
Ich kenne mich auf der Straße wirklich nicht, nein. Es bringt doch sowieso nichts. Wir können mit 10.000 hingehen oder nur mit 100, es bringt doch nichts. Ja, das sehen Sie doch auch in Amerika, das ist das beste Beispiel. Der Trump wird wieder gewählt, obwohl der Hohl in der Birne ist. Aber die Waffenlobby ist zwar so stark, und da er für die Waffen ist und die wollen verkaufen, da wird er wieder gewählt. Ich bin auf manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, schon froh, dass ich schon so alt bin. Die werden jetzt 75. Nur die Jugend, die hat das nicht so gut wie wir.
Ich bin schon mehrfach für Frieden auf die Straße gegangen. Zu zeigen, dass wir da sind und dass wir stark sind und dass wir uns nicht in Ecken treiben lassen.
Ja, was meinen Sie? Es waren ja sehr unterschiedliche Meinungen gerade zu hören. Sind Ostermärsche aus der Zeit gefallen oder brauchen wir sie gerade in diesem Jahr 2024? Muss man wehrhaft sein, um sich zu verteidigen? Braucht es Märsche für die Sichtbarkeit? Rufen Sie durch, beteiligen Sie sich an unserer Sendung 08000 44 1777. Das ist die kostenlose Telefonnummer hier ins Redezeitstudio. 08000 44 1777, oder wenn Sie mögen, können Sie uns natürlich wie gewohnt auch schreiben unter ndr.de/redezeit, oder wenn Sie uns gerade im Stream zusehen, unter ndr.de. Direkt unter diesem Video gibt es die Option, auch zu schreiben. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr. Professor Dr. Ute Daniel hat Zeit heute Abend für uns, Historikerin für neue und neueste Geschichte. Ich grüße Sie.
Guten Abend.
Vielleicht fangen wir in dieser Vorstellungsrunde auch mal mit Ihren eigenen Begegnungen, das erste Mal in Kontakt gekommen zu sein mit Ostermärschen an. Wie war das bei Ihnen, Frau Daniel? Wann haben Sie das erste Mal bewusst Ostermarsch gehört und auch verstanden, was dahinter steckt?
Eigentlich schon ziemlich früh, weil ich zu der Generation gehöre, die kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geboren ist und für die Kriegserfahrungen zwar nicht mehr am eigenen Leibe erlebt waren, aber quasi war die ganze Atmosphäre damals durch dieses Erlebnis des Krieges geprägt, auch wenn man keine Eltern hatte, die einen quälten mit den Kriegserzählungen. Also ich hatte Träume als Kind von irgendwelchen Atombombenexplosionen hinter dem nächsten Bergrücken. Und da war ich bestimmt nicht die Einzige. Das heißt, Krieg war als Bedrohung so präsent, dem konnten sich nicht mal die Kinder entziehen. Also das ist sicherlich eine Vorgeschichte, warum diese Generationen, die dann politisch aktiv wurden, das so als eigenes Schicksal empfanden. Und insofern war für mich eben es eine Selbstverständlichkeit, dass es eine Friedensbewegung gab, wobei für mich die prägendste Zeit war nicht jetzt um die Ostermärsche herum, sondern um die großen Massendemonstrationen in Bonn, im Hofgarten und anderswo gegen den NATO-Doppelbeschluss.
Das war dann schon 1900, ich muss in meinen Unterlagen gucken, 83?
Anfang der 80er waren da die großen Demos.
Ja. Unsere weiteren Gäste sind Dr. Jonas Driedger, Experte für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
Hallo Frau Langhammer.
Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis und gerade wenn man im Stream guckt, Sie sind heute Abend der Jüngste. Herr Driedger, erinnern Sie sich noch, wann Ostermarsch das erste Mal in Ihrem Vokabular eine Rolle spielte?
Nicht so ganz. Ich komme aus einem familiären Hintergrund, der mennonitisch ist. Das ist eine freikirchliche Bewegung, die einen starken pazifistischen Einschlag hat. Meine Eltern haben selbst gegen den NATO-Doppelbeschluss demonstriert. Also wann ich das erste Mal bewusst gehört habe, das weiß ich nicht. Dann war es lange kein Thema mehr. Und jetzt im Zuge meiner Beschäftigung mit dem Ukraine-Krieg ist das Ganze dann wieder auf mein Radar gekommen.
Das wird natürlich in den kommenden 1,5 Stunden auch noch ein wichtiges Thema sein. Wir freuen uns, dass Sie sich heute Abend Zeit genommen haben. Unser dritter Gast steht bei mir im Studio. Andreas Baldenius ist Pastor in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Petri und Pauli in Hamburg-Bergedorf. Herzlich willkommen.
Danke sehr.
Ja, bei Ihnen natürlich auch die Frage, erinnern Sie sich noch? Und vielleicht schließen wir bei Ihnen auch gleich an, warum eigentlich Ostermärsche? Kann man das in eine Antwort vielleicht bei Ihnen sogar packen?
Also damals war ich ja noch nicht Pastor, das Stichwort Doppelbeschluss, Nachrüstung nannte man das ja in dieser ewigen Spirale, war die Phase meiner Politisierung und das eben im Milieu eines christlichen Elternhauses, auch eigenen kirchlichen Engagements, Deutscher Evangelischer Kirchentag und so. Und da gab es eine ganz klare Liturgie am Ostersamstag zum Osterfeuer an die Elbe. Dann zum Nachtgottesdienst in die Kirche, wo lauter nach Feuer riechende Menschen mehr oder weniger alkoholisiert Gottesdienst gefeiert haben. Dann zum Frühgottesdienst in die Krypta in Michel. Und dann selbstverständlich zum Beispiel ans Wittenbergener Ufer und in Greenpeace-Manier riesige Friedenstauben montiert. Und also dieser Zusammenhang von Ostern als Aufstand gegen den Tod, Urständ des Lebens und Politisierung für Ostermärsche, das ist für mich biografisch eins.
Wir sprechen ja in dieser heutigen Redezeit über Ostermärsche, aber gerade weil wir uns hier bei NDR Info immer wieder damit beschäftigen, jetzt haben, und ich habe mal endlich einen Pastor, den ich fragen kann, bei uns heißt es immer, es müsste Karsamstag heißen und wir werden auch am Samstag im Programm darauf achten, dass es noch nicht Ostersamstag heißt. Sie haben aber Ostersamstag gesagt, ist das gar nicht so?
Naja, wir feiern die Osternacht.
Okay.
Und entweder um die Mitternacht rum, wo es kippt sozusagen, oder eben als Ostermorgenfeier, so dass das Osterevangelium, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, zum Sonnenaufgang gelesen wird.
Okay, so. Also wir bleiben
da
richtig, sind wir bei
die Geschichte. Das braucht sich gegenseitig. Mhm. Karfreitag alleine ist reine Depression, Ostersonntag alleine ist Plastik und Barbie-Welt. Das braucht sich und am Samstag kulminiert es.
Wir bleiben da sprachlich hoffentlich sauber. So, wir haben 1,5 Stunden Zeit bis 22 Uhr. Fragen wir heute Ostermärsche aus der Zeit gefallen oder nötiger denn je? Und wir haben auch schon gleich den ersten Hörer in der Leitung, und zwar Thorsten Brinkmann aus Geesthacht. Ich grüße Sie.
Ja, guten Abend, Thorsten Brinkmann. Ja, ich habe heute Morgen eigentlich angerufen, oder nee, vielmehr eine E-Mail geschrieben, auf Basis einer Aussage einer Dame in der Straßenbefragung. Und zwar meinte die, dass bis jetzt jeder Krieg durch Verhandlungen beendet worden wäre, was natürlich aus meiner Sicht absolut nicht wahr ist. Man denke nur zum Beispiel an den Zweiten Weltkrieg. Meines Wissens nach hat da Deutschland bedingungslos kapituliert, zum Glück zum Ende. Auch im Pazifik wurde der Zweite Weltkrieg beendet, nachdem die Atomwaffen von den USA auf Hiroshima und Nagasaki geworfen worden sind. Erst dann hat Japan kapituliert. Nordvietnam, Südvietnam 1975 war auch nicht wesentlich anders. Also die Einnahme von Saigon sah auch nicht nach Verhandlung aus. Mhm. Also ein Krieg wird ausgefochten. Man muss sich verteidigen, man muss verteidigungsbereit sein. Man muss, also ich habe meinen Wehrdienst geleistet, man muss auch eben bereit sein, für die Freiheit, für die Selbstbestimmung zu kämpfen, zu töten und zu sterben.
Das heißt, Herr Brinkmann, Sie gehen am Wochenende bei keinem Ostermarsch mit?
Mit Sicherheit nicht, nein.
Aber können Sie verstehen, dass es Menschen gibt, denen es wichtig ist und die sich auch eben auf der Straße treffen, die sich austauschen und die einfach für Frieden stehen?
Natürlich, klar. Es ist eine Demokratie. Wir sind Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie. Die lebt von einer pluralistischen Gesellschaft, in dem viele verschiedene Meinungen da sind. Es wird alle 4 Jahre eine Bundesregierung gewählt. Und die drückt hoffentlich auch weiter das demokratische Verständnis der Bundesrepublik Deutschland aus. Und daraus ergibt sich die Politik.
Herr Brinkmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Das geht schon tief rein in unsere Debatte. Ich notiere mir einfach mal auch, was Herr Brinkmann gesagt hat, weil vielleicht müssen wir zum Beginn dieser Redezeit auch noch mal weiter vorne anfangen und vielleicht auch noch mal erklären, Frau Daniel, wo die Ostermärsche eigentlich hergekommen sind und wann sie ihre Hochzeit hatten. Also heute packen wir ja Ostermärsche jetzt eben auch hier als Sendung wieder in den Fokus. Aber eigentlich ist es ja so, dass nicht mehr so viele Menschen mitlaufen, wie das mal war. Also wenn wir beginnen, es haben sich Menschen gefunden, die dachten, wir müssen was unternehmen und zwar friedvoll.
Die Ostermärsche haben, und das ist, auch wenn es tief in die Vergangenheit zurückführt, doch interessant, glaube ich, für viele hier, die zuhören und zusehen, eine lange Geschichte bis tief ins 19. Jahrhundert hinein. Das waren nicht Märsche zu Ostern, es waren auch oft keine Demonstrationen im heutigen Sinn, aber es war eine sehr aktive Friedensbewegung. Eine Friedensbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts international aufkam, weil die Kriege erkennbar Schrecken verbreiteten und Menschen darauf reagierten, und zwar auch in den USA, die jetzt von den europäischen Balkankriegen und so gar nichts mitbekamen, die aber ihre eigenen Kriege hatten. Und gegen diese Kriege gab es eine lebendige Friedensbewegung, die über den ganzen Globus verteilt war. Es gab also ungefähr für genauso viele Kriegs- und Konfliktereignisse, wie es pazifistische Aktivitäten gab an Konferenzen, an Eingaben, dass eine Art Konfliktlösungsmodell eingeführt werden müsse, ein Weltrat, der Verständigungen erzwingt. Also schon vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann geht das weiter. In der Weimarer Republik haben wir eine extrem lebendige pazifistische Szenerie, die übrigens schon genau an dem Problem sich abarbeitet, was Herr Brinkmann eben angesprochen hat. Nämlich an dem Problem, an dem auch heute viel an Konflikten innerhalb der Friedensbewegung ist, nämlich der Konflikt zwischen einem bedingungslos pazifistischen Standpunkt, unter gar keinen Umständen jemals Kriegsteilhabe, jemals Waffenlieferung, und ein bedingter Pazifismus, ein moderater Pazifismus, wie immer man ihn nennen will, der bedeutete, ja, wir sind gegen Krieg, wir sind gegen Waffen, aber wir sind der Meinung, dass man sich im Verteidigungsfall verteidigen können muss. Also das sind genau diese wesentlichen Differenzen. Und dann kommt eben der nächste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und die atomare Bedrohung. Und da beginnt dann die Ostermarsch-Geschichte, die aus Großbritannien auf die Bundesrepublik damals überspringt. In Großbritannien haben die ersten großen Demos und auch der Ostermarsch als Begriff ihren Ausgangspunkt genommen im Kampf gegen die atomare Bewaffnung.
Und wenn wir aber doch Stand heute nehmen, Herr Dr. Driedger, dann ist ja gerade auch in den vergangenen 2 Jahren, seit der Aggressor Russland die Ukraine überfallen hat, auch immer im Hintergrund gewesen. Es gab spezielle Tage, wo man wirklich nicht wusste, wird Wladimir Putin Nummern in den Koffer eintippen. Also gerade diese atomare Bedrohung oder einfach das Diskutieren darüber, dass es wirklich auch wieder ja ein Tischgespräch geworden ist bei vielen Leuten. Da müsste doch jetzt eigentlich auch die Bewegung von profitieren, wenn wir in der Logik blieben, oder?
Das sollte man vielleicht meinen, aber es ist schwer, diese beiden Konflikte zu vergleichen. Also im Kalten Krieg haben sie ja zumindest in Europa eine Situation gehabt, wo sich die Großmächte in einem Kalten Krieg oder in einem negativen Frieden gegenüberstanden und nicht eine Situation, wo sie einen beweglichen Krieg haben in einem großen europäischen Land, der andauert, der unentschieden ist und wo das Schicksal von 2 Staaten und auch von 2 Regierungen und 2 Gesellschaften dran hängt. Also in dem Sinne ist, glaube ich, die Tatsache, dass die Ostermärsche heutzutage bei weitem nicht diesen Zulauf haben, die reflektiert das auch, dass die moralischen Intuitionen dort auch andere sind.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, das läuft schon so lange. Ja, mit Erschrecken stellen wir fest, es sind schon mehr als 2 Jahre. Aber Herr Baldenius, ziemlich gleich zu Beginn oder relativ kurz nach dem russischen Angriffskriegsbeginn, da haben Sie ja einen Brief geschrieben oder haben versucht zu initiieren, auch einen Friedensmarsch. Vielleicht mögen Sie von der Idee nochmal erzählen.
Ich will ganz kurz vorher bemerken, dass es über die Rationalität von Krieg als Mittel der Politik ja Märchen gibt, Plausibilitäten gibt, die meines Erachtens einer rationalen Prüfung nicht standhalten. Also zum Beispiel, man muss wehrhaft sein, bedeutet ja, man muss etwas schützen können, was man erhalten möchte. Mein Eindruck ist nicht, dass das gerade in der Ukraine geschieht. Mein Eindruck ist auch nicht, dass das in Israel-Palästina oder im Sudan oder sonst irgendwo geschieht. Wir sprachen beim Vorgespräch über diese Friedenszeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die gab es nicht. Deutschland war immer beteiligt, überall. Oder es bringt doch nichts. Ich kann nur sagen, die größte politische Umwälzung der letzten Jahrzehnte, der Zusammenbruch des Ostblocks und vor allem der Zusammenbruch der DDR, ist ohne eine Schusswaffe. Ohne einen Schuss entstanden. Und ich weiß nicht, wie historisch dieser Satz ist, Frau Daniel. Auf alles waren wir gefasst, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Ich verstehe nicht, warum als rational gelten kann, was aus meiner Sicht in der Weltgeschichte einfach noch nie funktioniert hat. Mhm. Ich weiß keinen Krieg, der Erfolg gehabt hätte in dem Sinn, dass er erreicht, was er wollte und schützt, was zu schützen gewesen wäre. Ja, Adolf Hitler ist gescheitert, aber 6 Millionen Juden wurden nicht verhindert, Jüdinnen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Millionen Kriegstote und so weiter. Es ist doch einfach gar nicht wahr, dass man mit Krieg...
Ich könnte 2 Beispiele geben.
Ja.
Herr Driedger, wollen wir da einmal einhaken? Und ich habe nicht vergessen, den Friedensmarsch, den reichen wir nachher.
Ja, okay, es ging ja um den Brief. Ja, genau. Entschuldigung.
Kommen wir gleich noch drauf. Herr Driedger, Sie wollten aber direkt einsteigen.
Ja, also Rationalität ist ja nicht etwas, was abgelöst, gottgleich über allem steht, sondern rational sind vor allem, oder irrational sind vor allem erstmal individuelle Menschen und Gruppen. Und da würde ich sagen, dass die gewaltsame Niederschlagung Nazi-Deutschlands zumindest in Anführungszeichen verhindert hat, dass es in Eurasien ein gigantisches rassenimperisches Germania gibt, das seinen Albtraum von rassischer Reinheit und arischer Überlegenheit in einem noch viel größeren Ausmaß zu tragen bringen kann, als es das getan hat. Das zweite Beispiel wäre, wenn Anfang 2022 Russland eine konventionelle Invasion der Ukraine startet und ziemlich klarerweise versucht, Kiew zu enthaupten und zu kontrollieren, finde ich es aus ukrainischer Seite hochrational zu sagen, ich mag von diesem Staat und von dieser Regierung, von meinem eigenen Staat und meiner eigenen Regierung halten, was man will. Ich will nicht unter diesem russischen Regime leben oder sterben oder leiden müssen. Und ich schließe mich dem Verteidigungskampf an.
Darf ich direkt reagieren?
Klar, die Frage wäre nur, ist das nicht der Fall, aber den Sie angesprochen haben? Also verteidigen darf man sich, da müsste man dann ja vielleicht auch nochmal eine Grenze ziehen. Der Verteidigungsfall auch gegen Terrorismus darf schon möglich sein.
Ja, und ich habe nichts gegen Polizeigewalt, ich habe auch nichts gegen innerweltliche Polizeigewalt statt militärischer Gewalt. Aber was wir ja jetzt erleben, ist, dass man logisch auf Waffengewalt mit Waffengewalt reagiert. Die Überschrift, über die wir eigentlich reden müssten, wäre natürlich vor allem eine Kultur der Konfliktvermeidung, bevor es dann um Konfliktlösung geht. Aber wenn Konfliktlösung, Herr Dr. Trietke, also die Weltspitzen sind um den Globus gereist, eine Konferenz jagte die andere, um sich aufzustellen, um die Ukraine aufzurüsten, um dort einen Krieg auskämpfen zu lassen, um ihn uns vom Leib zu halten. Ich will jetzt nicht boshaft werden. Aber dieser Brief ist natürlich peinlich und wahrscheinlich irrational. Aber meine Idee war, die sollen nicht von Konferenz zu Konferenz reisen, sondern die sollen einen Friedensmarsch machen. Herr Guterres vorne dran und hinten in zweiter Reihe Frau von der Leyen und die Vertreterin der Mercosur und was weiß ich, die anderen großen Verbünde und dann die Regierungschefs, alle marschieren durch die Ukraine zur russischen Grenze. Menschen, Massen schließen sich an. Am Anfang gab es ja hochwirksame Straßenblockaden durch, also die Panzer aus Belarus da verhindert haben. Und Herr Putin lässt sie nicht rein und dann machen sie ein Friedenscamp und singen und tanzen und beten, jede in ihrer Tradition. Und irgendwann muss er sie reinlassen und diese Inszenierung von diesem riesen ovalen Tisch, Putin da, Macron oder Schulz da, wäre geplatzt. Mhm. Und die bleiben da so lange, bis was passiert. Und Herr Putin hätte sie nicht zusammenschießen können. Und er hätte sie auch nicht ignorieren können. Warum versucht man nicht wenigstens einmal auf diese Weise einen Konflikt zu lösen, statt einen Weg zu gehen, der, ja, wir haben Germania verhindert, aber um welchen Preis und mit welchen neuen Friktionen? Und jetzt in Ukraine und Russland entsteht ein Generationenkonflikt wie in Israel-Palästina seit Jahrzehnten. Und wir werden eingeschworen auf Jahrzehnte Krieg. Ja, was wird denn gelöst?
Mhm. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ansetzen. Es ist jetzt aber schon 5 Minuten, bevor wir das erste Mal hier kurz durch Nachrichten unterbrechen. Wir kommen auch auf Ihren Vorschlag nochmal zu sprechen, Herr Baldinius. Ich habe aber schon 2 Hörer in der Leitung. Zumindest einen will ich noch kurz zu Gehör kommen lassen. Und zwar Adolf Popal aus Kiel. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind für Ostermärsche oder halten sich lieber raus?
Ich nehme an, Ostermarsch in Kiel am Samstag um 13 Uhr teil, bin aber auch Mitorganisator des Ostermarsches in Kiel. Toll. Und zwar für die Organisation DVG-VK, also die Kriegsdienstverweigerer und die Vereinigung der Friedensgemeinschaften. Und wir machen das unter dem Motto für Frieden und Versöhnung auf die Straße. Großmacht, Konfrontation überwinden. Das heißt, dass wir thematisch es übergreifend machen, aber in einem Vortrag auch speziell auf die Friedensanliegen innerhalb der Stadt Kiel eingehen. Stadt Kiel ist ja eine Marinestadt. Und auch ein bisschen ein Stützpunkt und hat eine Schlüsselfunktion, jetzt auch bei dem großen Manöver in den baltischen Ländern. Ja. Und dagegen protestieren wir. Und wir sind der Meinung, unser allgemeines Motto ist Frieden schaffen ohne Waffen. Und wir sind der Meinung, dass man alle Probleme nicht mit Gewalt lösen kann und dass jeder Krieg einen weiteren Konflikt nach sich zieht. Und auf Ihr vorheriges Gespräch einzugehen oder den Vorvorredner, die Ukraine ist jetzt schon von dem Krieg so geschädigt, hat, glaube ich, nur noch 36 Millionen Einwohner. Der Schaden ist immens. Die Toten und Schwerverletzten bewegen sich um 500.000, also dass man ja gar nicht mehr von einem großen Unheil, was da entstehen könnte, sprechen muss, sondern es ist ein Unheil und ein Schrecken. Mhm. Und wenn wir auf die Straße gehen, dann gehen wir auch auf die Straße für die Leute, die darunter leiden.
Herr Popal.
Die in der Ukraine sind, die im Gazastreifen sind, die Israelis, die unter dem Terroranschlag haben leiden müssen, also eine Gewalt anderer Form. Und auch denken wir an die russischen Soldaten, die 17 bis 25 Jahre alt sind und in der Tat in einem Krieg verheizt werden, den man unserer Meinung nach anders lösen kann.
Herr Popal, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und dass Sie uns Ihr Engagement geschildert haben. Ich habe nur den halben Blick, deswegen bin ich schon ein bisschen nervös immer auf der Uhr, weil wir hier gleich in unsere erste Nachrichtenunterbrechung gehen. Danach macht die Redezeit aber natürlich weiter. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit und wir haben jetzt schon so viele Punkte angerissen in dieser ersten halben Stunde, dass ich hoffe, Sie bleiben zu Hause vorm Radio oder gucken weiter zu, weil das müssen wir natürlich alles jetzt nochmal klären, auch mit unseren drei Experten. Wir sprechen ja heute über die Ostermärsche und Fragen aus der Zeit gefallen oder nötiger denn je. Und wenn wir weitere Fragen vielleicht gleich noch mit anknüpfen, was bewirken Friedensbewegungen? Was können sie bewirken? Warum sind sie wichtig oder vielleicht eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt hier vor Ort wichtig, aber strahlen gar nicht ab? Rufen Sie gerne noch durch mit Ihrer persönlichen Frage oder Schilderung. 08000 441777 ist die passende Telefonnummer dafür. Und ich weiß, dass Herr Wassmann auch schon in der Leitung ist. Gedulden Sie sich noch kurz, Sie sind gleich dran. Ich freue mich, wenn wir hier uns gleich wieder hören.
Um 21 Uhr mit Reza Wafa. Der Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals ist gelöst. Nach einer erfolgreichen Schlichtung haben sich der Konzern und die Gewerkschaft Verdi auf Grundzüge eines Tarifvertrags für die etwa 25.000 Beschäftigten geeinigt. Details sollen morgen mitgeteilt werden. Die Angestellten hatten in den vergangenen Wochen mehrmals die Arbeit niedergelegt, um das Unternehmen unter Druck zu setzen. Bei einem schweren Busunglück auf der A9 sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zudem gab es mehr als 20 Verletzte. Mehrere Hubschrauber und Krankenwagen waren im Einsatz. Aus der NDR-Info-Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
Bundesverkehrsminister Wissing zeigte sich schockiert und dankte den Einsatzkräften. Dem Nachrichtensender Welt sagte er, es gehe jetzt darum, dass die Sicherheitskräfte vor Ort die Sache aufklären müssen, dass den Menschen geholfen werden muss, die jetzt dringend Hilfe brauchen. Der Flixbus ist auf dem Weg von Berlin nach Zürich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Doppelstockbus auf gerader Strecke zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.
Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Die führenden Forschungsinstitute senken ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr. Sie erwarten nur noch ein Wachstum von 0,1%. Im Herbst waren die Experten noch von 1,3% ausgegangen. Derzeit bewege sich die Wirtschaftsleistung auf einem Niveau, das hauchdünn über dem vor der Corona-Pandemie liege. Polen hat den bisherigen Kommandeur des Eurokorps in Straßburg, Generalleutnant Gromadzinski, mit sofortiger Wirkung abberufen. Grund seien Ermittlungen der Spionageabwehr, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau mit. Der 53-Jährige hatte das Eurokorps seit Juni geführt. Das Eurokorps war 1993 auf Initiative des damaligen Kanzlers Kohl und des französischen Staatspräsidenten Mitterrand geschaffen. Heute können ihm bis zu 60.000 Soldaten auch aus Belgien, Spanien und Luxemburg unterstellt werden. Es ist sowohl für die NATO als auch für die Europäische Union einsatzbereit. Nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Todesopfer auf 143 gestiegen. Das geht aus einer Liste hervor, die der russische Zivilschutz veröffentlicht hat. 80 Verletzte, darunter 6 Kinder, liegen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Kliniken in Moskau und im Umland. Bei 4 Patienten sei der Zustand sehr kritisch. Zu der Tat hatte sich die Terrororganisation IS bekannt. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, heute Nacht Regen, in Vorpommern und im Harz länger trocken. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen Auflockerung, vereinzelt Wolken, zeitweise Schauer, die Temperaturen dann bei 9 bis 13 Grad. Und die weiteren Aussichten, am Freitag gebietsweise Schauer, 10 bis 14 Grad und am Sonnabend örtlich Regen, zum Teil aber auch freundlich. Die Temperaturen liegen am Sonnabend dann bei 11 bis 21 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen zurück. Wir sprechen heute Abend über Ostermärsche und fragen, sind die aus der Zeit gefallen oder nötiger denn je? Wenn Sie sich gerade erst zugeschaltet haben, wir haben in der ersten halben Stunde schon ein bisschen die Historie von Ostermärschen beleuchtet und auch durchaus schon einige Fragen aufgeworfen, die wir jetzt peu à peu gerne noch abarbeiten möchten. Aber wenn Sie selbst sich beteiligen wollen oder uns schreiben wollen, dafür ist auch noch Platz bis 22 Uhr. Gehen Sie zu Ostermärschen? Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Protestform? Oder sagen Sie, wie in der Umfrage schon gehört, das bringt ja eh nichts. 08000 44 1777, das ist die Telefonnummer ins Studio. Wir müssen einmal kurz anknüpfen. Herr Baldenius, Sie sind Pastor in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Petri und Paul in Hamburg-Bergedorf und haben gerade schon kurz erzählt, vor 2 Jahren, also da war der Einmarsch Russlands in der Ukraine gerade ein paar Monate her, da haben Sie einen Brief verfasst und wollten eigentlich, dass sich die Spitzenpolitiker auch mal an der Grenze immerhin zu Russland versammeln und haben gesagt, das wäre ein Druckmittel gewesen. Damit hätte man einfach mal auch anders agieren können. Soweit sind wir gekommen in der Geschichte. Was ist dann passiert?
Ja, nichts ist passiert. Also ich sagte ja schon, irgendwie auch eine peinliche Aktion, denn man ist ja sofort Spinner, Träumer, unrealistisch. Man kann sich doch nicht entblößen und all diese Geschichten. Nochmal, ich widerspreche der Rationalität, erinnere zum Beispiel an die friedliche Revolution der DDR. Das war ja auch keine Mehrheit. Das waren 4-5% der Bevölkerung, die da demonstriert haben montags, nicht mehr. Uns hat gereicht. Und ich habe ganz, ganz, ganz wenig Reaktionen bekommen. Schon mal gar nicht aus der Politik. Ganz vereinzelt von den Medien. Nicht vom NDR, aber und erstaunlich auch wenig Resonanz aus meiner eigenen Kirche oder aus den großen Friedensorganisationen, an die ich das auch geschickt hatte. Und das hat mich aber nicht überrascht. Denn, und da liegt aber auch die Gemeinsamkeit mit den Ostermärschen. Ich glaube, es braucht die Ostermärsche, ganz egal wie groß oder wie klein sie sind, um einfach wach zu halten, diesen Stachel, dass es Widerspruch gibt und dass es sich lohnt zu widersprechen. Wie kann es sein, dass jede Streitschlichterin in der Schule lernt, wie Konflikte zu verhindern sind und wie sie gewaltfrei zu lösen sind? Und wenn wir erwachsen sind, gilt das alles nicht mehr. Mhm. Es gilt nicht mehr für niemanden von uns.
Herr Dr. Drieger, Sie sind ja Experte am europäischen Sicherheits- und für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik am Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Und wir haben heute Abend, und wir werden sicherlich auch noch ein paar Mal hören, ich habe auch noch ein paar Mails dazu ja schon oft gehört, man müsste einfach auch mal was anders machen und man müsste eben auch mal aus den herkömmlichen Aufrüstungsszenarien raus. Nun sind Sie ja Experte auch für Moskau und haben dort auch gelebt, aber eben auch beschäftigen sich viel mit dem Einmarsch in der Ukraine. Ist das in Ihrer Wahrnehmung auch ein Gedanke, den man haben kann? Oder, ja, wie wir das auch schon so oft gehört haben, zieht dann sofort ein, das kann man nicht machen, man muss ein Land wie die Ukraine dann vollumfänglich unterstützen und das entscheiden wir nicht hier?
Also ich will erst mal sagen, dass ich es sehr gut finde, wenn Leute für Frieden auf die Straße gehen. Das ist wichtig aus allen möglichen Gründen. Aber ziviler Aktivismus braucht den richtigen Kontext, um wirken zu können. Es gibt in Russland eine ganze Reihe von sehr, sehr mutigen Menschen, die unterdrückt und zersplittert werden, die Dinge tun, die aber nicht wirken können wegen Gewalt. Und da sind wir beim Grundthema. Herr Baldenius, Sie hatten gesagt, Sie sind zum Beispiel nicht gegen Polizeigewalt. Das Problem ist in den internationalen Beziehungen, dass es dort eben keine übergeordnete Polizei gibt. Wenn die Ukraine angegriffen wird und weiterhin unter einem existenziellen Angriff leidet, kann sie sich nicht an die UN wenden, die dann mit den Hundertschaften kommt und Putin festnimmt, sondern sie kann sich nur an ein mittlerweile nicht mehr so zögerliches Deutschland oder an die USA oder an andere Staaten wenden. Das heißt, man darf nicht aus der einen leeren und manchmal nicht sehr hilfreichen Formel, Waffen schaffen keinen Frieden, in die andere gehen und sagen, die Ukraine muss gewinnen und wir hören jetzt mit dem Denken auf. Und das ist die Spannung, in der man als Friedens- und Konfliktforscher und als Osteuropa-Experte heutzutage sehr häufig ist. Und es ist gut, wenn man da die Diskussion auch ein bisschen breiter aufstellen kann. Aber das Allererste und das Allerwichtigste ist, dass man es sich nicht leicht macht. Ganz egal, ob man ein Falke oder eine Taube ist.
Frau Professor Daniel, Sie sind Historikerin für neue und neueste Geschichte. Zwei Fragen vielleicht eben auch jetzt mit dem, was Herr Drietke gesagt hat. Machen sich Friedensbewegungen zu einfach mit ja einfach nur ihrem reinen Dasein und ja eben auch nicht lösungsorientiert? Wenn ich das richtig verorte, sind ja Friedensbewegungen eben nicht angetreten, um auf Plakaten auch zu schreiben, wie es richtig geht.
Friedensbewegungen sind, seit es sie gibt, durchaus lösungsorientiert. Aber sie haben nicht die Vorstellung, dass sie Konflikte, die laufen, durch strategische, taktische, politische, militärische Ratschläge beenden, sondern das ist schon, die Grundidee war immer nachhaltiger, dass es darum geht, eine Kultur des Zusammenlebens oder Auseinanderlebens zu entwickeln, die ohne Kriege auskommt und damit zu Hause anzufangen. Also etwa die ja im Gespräch schon angesprochene Besonnenheit im Umgang mit Konflikten jenseits der Grenze an den Tag zu legen und nicht relativ enthemmt diese oder jene Pro- und Kontraposition einzunehmen. Also ich habe mir noch mal kurz durchgekommen, wie die Aufrufe zu den Ostermärschen dieses Jahr sind. Und die sind durch und durch besonnen. Und da wird sich weder etwas angemaßt, noch duckt man sich weg, sondern man will sich zeigen damit, wie man beitragen kann dazu, dass diese Besonnenheit, die aber gleichzeitig bedeutet, eine entschiedene Marschrichtung auf eine weniger konfliktträchtige Gesellschaft und Welt haben soll, an den Tag zu legen. Also insofern, wenn ich auf Ihre Eingangsfrage zurückkomme, aus der Zeit gefallen oder nötiger denn je, dann kann ich nur sagen, genau wie heute und früher, immer sind eigentlich Friedensbewegungen, ob es Ostermärsche sind oder andere, aus der Zeit gefallen, weil in der Regel sind die Zeiten, ich bin Historikerin, ich weiß, wovon ich rede, außerordentlich kriegsintensiv. Die ganze Weltgeschichte ist letztlich eine Aneinanderreihe von Gewalttaten, wenn man so will, leicht übertrieben, aber nicht sehr. Und deswegen waren Friedensbewegungen immer schon aus der Zeit gefallen und immer schon nötig. Punkt.
Jetzt haben Sie in der ersten halben Stunde, und vielleicht nehmen wir den Punkt einmal auch noch mit, gesagt, es bräuchte vielleicht ein Gremium, wo sich Länder treffen. Also wenn man es nochmal bevor Konflikte ausbrechen sieht, wären das nicht die Vereinten Nationen? Also hat man das nicht schon versucht zu institutionalisieren, dass man sich begegnet?
Die Vereinten Nationen sind ja genau die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg gewesen. Mhm.
Aber die verfangen nicht.
Wir sehen ja, dass diese Lösung noch nicht funktioniert. Und zwar deswegen, weil diese Weltorganisationen, genauso wie die EU, ja letztlich von Nationalstaaten bestimmt werden, die dort versammelt sind. Und das ist auch derselbe Grund, warum die wunderbare Fantasie von Herrn Baldenius nicht funktioniert. Überall sind Staaten am Werk, die wiederum ihre eigenen Interessen haben und die überhaupt keine überirdischen Sehnsüchte danach haben, den Weltfrieden herzustellen. Und deswegen marschiert leider niemand ein. Ich hatte solche Rettungsfantasien auch häufig und beendet friedlich eine kriegerische Aktion, indem eine ein friedensbewegtes internationales Pazifisten-Engagement dorthin marschiert, sondern die Staaten haben ihre eigenen Interessen. Und das muss man sich klar machen, da führt kein Weg dran vorbei, vor allem wenn das Großstaaten sind. Und Versammlungen von Großstaaten, das hat man schon nach dem Ersten Weltkrieg erkannt, die Kritiker am damaligen Völkerbund. Wenn man die Großstaaten wiederum an die Spitze einer solchen internationalen Organisation setzt, dann werden sich nachher wieder deren Interessengegensätze durchsetzen. Und genauso war es.
Darf ich was dazu ergänzen?
Herr Trittka.
Ich auch.
Ich bin ganz bei Frau Daniel, vielleicht noch, um das ein bisschen auszuweiten. Es gibt auch in all diesem Jammertal auch ein paar Lichtblicke dazu. Also vor kurzem hat von Seite des Sicherheitsrates in den Vereinten Nationen gab es eine Aufforderung zum Waffenstillstand im Nahen Osten, was Israel und Palästina betrifft. Und wenn man ein bisschen die amerikanische Innen- und Außenpolitik kennt, dann wird man wissen, dass diese Enthaltung, für die die Amerikaner sich entschieden haben, dass das auch ein politischer Sieg war für Leute, die eine Waffenruhe im Nahen Osten sehen wollen. Dass dieses Format nicht funktioniert im Ukraine-Krieg, überrascht nicht, weil Russland nun mal permanentes und Veto-Mitglied ist. Besonnenheit sehe ich auch in vielen Ostermarschaufrufen, aber auch nicht in allen. Also in manchen, ich glaube, der Aufruf vom Hamburger Forum sagt, es werden Truppen an Russlands Grenze stationiert, Waffen in Kriegsgebiete geliefert und die implizite, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen feige, die implizite Forderung ist, das sollte nicht passieren. Die Truppen, die jetzt an Russlands Grenzen kommen, das sind erstmal eher homöopathische Dosen, wenn es um Invasionsszenarien geht und hat was damit zu tun, dass kleine NATO-Mitgliedstaaten, die Grenzen mit Russland teilen, sehr legitime erhöhte Sorgen haben.
Also das Baltikum meinen Sie?
Ebenso, oder? Ja. Jawohl. Mhm. Und die Waffen in Kriegsgebiete liefern, das hat halt nun mal primär die Ukraine-Dimension. Und die Ukraine, um es nochmal zu sagen, verteidigt sich gegen einen Angriff mit extrem weiten Ambitionen, mit angekündigten Ambitionen von der russischen Zentrale. Und da wird eine meines Erachtens sehr einseitige Politik gefordert, die den Krieg nicht beenden würde, sondern die es Russland erlauben würde, diesen Krieg zu seinen Gunsten zu entscheiden. Und einen Frieden, der Friedhofsruhe bedeutet, will wahrscheinlich niemand.
Herr Baldinius, ganz kurz, wir haben zwei weitere Hörer in der Leitung, oder schieben wir? Sie
ich
dürfen
will.
Auch, ja.
Ich versuche es kurz zu machen. Erstens, politischer Aktivismus braucht das entsprechende Umfeld. Ich verstehe das nicht. Die Montagsdemonstrationen in der DDR hatten nicht dieses Umfeld. Die Panzer standen in den Seitenstraßen, die Scharfschützen lagen auf den Dächern. Die haben demonstriert und haben es erreicht. Natürlich, Martin Luther King ist umgebracht worden. Aber wo wären wir in den USA, wenn es ihn nicht gegeben hätte? Mahatma Gandhi ist, Frau Daniel, wissen wir, zunehmend eine sehr schillernde Figur gewesen mit Licht- und Schattenseiten. Aber Unabhängigkeit von England und so. Politischer Aktivismus muss Verantwortung übernehmen. Und was nicht funktioniert, finde ich, ist zum Beispiel eine Ukraine zu verteidigen und zu erhalten, die heute und auch morgen und in den kommenden Generationen lebenswert ist. Wir rasseln in eine Situation rein wie Israel-Palästina. Von der ökologischen Katastrophe, die da in Gange ist, redet kein Mensch. Dass wir für die viel größeren Probleme, die wir noch haben, der Ukraine-Krieg ist nicht unser größtes Problem, die Klimakatastrophe ist unser größtes Problem, ist kein Geld mehr da. Und alle können sich rausreden, ja, man muss ja und so. Mhm. Ich verstehe nicht, was daran rational ist. Also gut, Rationalität ist kein Wert an sich. Sie haben natürlich recht, Herr Dr. Trieger. Aber wenn eine Firma so agieren würde und ihre Aktion evaluieren würde, würde sie sofort umsteuern.
Das wird ein Punkt sein, ist, glaube ich, heute einfach unsere Diskussionslinie. Wir nehmen den Punkt auch gleich nochmal auf. Aber vorher bitte ich Jens Wassmann aus Hamburg in unsere Runde. Guten Abend.
Guten Abend.
Und danke für Ihre Geduld.
Ja, alles gut.
Wollen Sie einfach loslegen oder soll ich fragen?
Nein, ich kann was sagen. Ausgehend, Sie haben ja schon die Frage gestellt, sind die Ostermärsche aus der Zeit gefallen oder notwendiger denn je? Wenn ich mir die aktuelle Weltlage mit den Kriegen schon in unserer unmittelbaren Umgebung anschaue, also Ukraine, Gaza, kann ich die erste Frage mit einer klar beantworten und sagen, die Ostermärsche sind aktueller denn je. Sie sind nicht aus der Zeit gefallen und sie sind notwendiger denn je. Denn was ist denn falsch, sozusagen an der zentralen Kritik, dass Waffen, dass Kriegsauseinandersetzungen nie Probleme lösen, dass nach wie vor richtig ist, Frieden schaffen ohne Waffen oder Schwerter zu Pflugscharen. Ich finde, das sind alles Leitlinien aus einer langen Zeit, die nach wie vor auch angesichts der aktuellen politischen Lage richtig sind. Das ist einerseits. Mhm. Andererseits gehört zur Realität, dass Putin die Ukraine überfallen hat und dass sie sich natürlich verteidigen muss und dass sie natürlich die Chance haben muss, ihre volle Souveränität wiederherzustellen und dass sie natürlich mit Waffen unterstützt werden muss. Ja, das ist ein rechtswidriger, völkerrechtswidriger Angriffskrieg und leider ist dort Krieg und es ist erforderlich, dass die Ukraine das siegreich beendet. Deswegen ist es für mich kein Widerspruch. Gegen Waffen, gegen weitere Rüstung oder manchmal wie jetzt schon nicht nachdenkliches, kriegsbesoffenes Gerede, was wir teilweise in der Gesellschaft haben, ganz klar Position zu beziehen. Das ist die eine Seite, da muss man klar sein. Und die andere Seite, wo man klar sein muss, ist genauso zu sagen, die Ukraine muss effektiv verteidigt werden. Sie muss ihre volle Souveränität wiederherstellen, genauso wie es jetzt auch klar ist, dass ein Waffenstillstand in Gaza sein muss. Und bei der anderen Frage, die aufgeworfen worden ist, wieso haben Ostermärsche gerade in der letzten Zeit trotzdem so wenig Zulauf? Da muss man den Organisatoren sagen, dass sie zur Position der Ukraine oder des russischen Angriffs eben nicht indifferent sein dürfen, wie es zum Beispiel, wurde eben gerade angesprochen, das Hamburger Forum im Aufruf ist. Man muss schon klar benennen, dass auch diese Aggression Russlands zurückgewiesen werden muss. Ja? Mhm. Und man darf da nicht indifferent sein. Und wenn man auch diese Klarheit hat, werden Ostermärsche, es ist zwingend notwendig, meiner Auffassung nach auch in Zukunft wieder größeren Zulauf bekommen.
Herr Wassmann, herzlichen Dank auch für Ihre Ableitungen. Dazu passt eine Mail von Matthias Miet, ebenfalls aus Hamburg. Der schreibt, ich unterstütze voll und ganz die Ostermärsche, wenigstens ideell. Wenn nicht jetzt, wann dann? War das Aufstehen für Frieden jemals relevanter? Und dennoch wundere ich mich darüber, dass das Interesse an Ostermärschen abebbt. Frau Daniel, Sie als Historikerin, können Sie sich das ableiten? Gibt es dafür eine Erklärung für das? Das war ja immer ein Auf und Ab. Und bei wirklich großen Entscheidungen und weltbewegenden Entwicklungen, da haben die Ostermärsche auch immer Zulauf gehabt. Nur jetzt in den letzten 2 Jahren nicht. Das hängt nicht nur mit Corona-Beschränkungen zusammen.
Es gibt dazu jetzt keine beweiskräftige Antwort. Genau so war es und das ist die Kausalität. Meine Vermutung aber ist, dass das damit zu tun hat, diese in den letzten Jahren etwas schwindende Teilnehmerzahl, dass es nichts ist, was wir in unserem Land beeinflussen können, sondern dass es Dinge sind, die anderswo laufen. Das war selbst bei dem Vietnamkrieg, der ja nun auch nicht unser, in Anführungszeichen, Krieg war, anders, weil die USA, mit denen wir intensiv verbündet waren und sind, dort Kriegspartei war. Da war das auch unsere Sache. Dieser Krieg in der Ukraine und der Krieg in Palästina werden von uns sehr intensiv, bei vielen merkt man das ja, und diese Sendung hier ist ja auch ein Ausdruck davon, intensiv miterlebt und es rührt auf und es wird darüber diskutiert. Aber gegen wen soll man denn demonstrieren? Ich merke das ja an mir selber auch. Irgendwie, ja, wir können zeigen, wir sind für Frieden, aber hilft es den Menschen in der Ukraine? Hilft es den Menschen im Gazastreifen und in Israel, die ihre Verwandten und Freunde aus der Geiselhaft zurückhaben wollen? Ich sehe es auch nicht. Und insofern würde ich das so erklären, dass die mangelnde Möglichkeit, die eigene Politik zu beeinflussen, eine mangelnde Bereitschaft, auf die Straße zu gehen, zur Folge hat. Aber das scheint mir, wenn ich das mal so ketzerisch sagen darf, gar nicht so schlimm. Viel wichtiger finde ich, und das erlebe ich doch immer wieder, wenn ich mit Menschen innerhalb und außerhalb der Uni diskutiere, dass alle intensiv damit befasst sind, drüber reden, sich streiten oder gemeinsam das beurteilen, wie man mit der Tatsache, dass diese Kriege ja nicht allzu weit von uns weglaufen, umgehen soll. Und den Menschen ist das nicht egal. Den Schluss würde ich überhaupt nicht ziehen wollen, aus der mangelnden, zurückgehenden Bereitschaft auf die Straße zu gehen, sondern sie reden darüber. Und ich denke mir, die Art, wie man über diese Kriege redet und wie man versucht, sich ein Bild davon zu machen, ist total wichtig, weil das betrifft genau die Art und Weise, wie in einer Gesellschaft mit Krieg umgegangen wird, den man jetzt in anderen Ländern erlebt. Und da denke ich, es ist ausgesprochen wichtig, dass man sich zum Beispiel klar macht, dass redet ein Teil der Gesellschaft nur in Waffenkategorien und soll jetzt die nächste Waffe und die nächste Waffe und die nächste Waffe wieder geschickt werden und die andere in nur Anti-Waffenkategorien ist wenig Fruchtbares zu erwarten. Mhm. Aber vor allen Dingen macht mir als Historikerin Angst, wenn ich sehe, wie in der Vergangenheit, in den beiden Weltkriegen nämlich, die deutsche Politik durch und durch gedrängt worden ist dadurch, dass nur noch in Waffenkategorien gedacht worden ist. Und dass der völlig illusorische Wunsch auf eine Wunderwaffe, im Ersten Weltkrieg waren es die U-Boote, im Zweiten Weltkrieg war es die berüchtigte V2, die Rakete, mit der man alle Welt von oben bombardieren wollte. Alles illusorisches Wunschdenken. Aber dieses Wunschdenken wurde durch die Fixierung auf jeweils die nächste Wunderwaffe am Leben gehalten. Und dieses Wunschdenken war in beiden Weltkriegen ich rede jetzt über Deutschland besonders, also eine Katastrophe, weil dagegen eine andere Sichtweise überhaupt nicht mehr formulierbar war, beziehungsweise man wurde weggesperrt sowieso. Mhm. Und ich sehe in mancher Hinsicht manchmal bei den heutigen Stellungnahmen, die nur auf diese Frage der nächsten Waffengröße oder Gattung setzen, sehe ich dieses Wunschdenken auch wieder. Und das macht mir Angst, muss ich sagen.
Herr Wassmann hat ja gerade formuliert, dass für ihn das durchaus möglich ist, beides zu denken. Wir haben den nächsten Hörer in der Leitung und dann kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu Ihrer Einschätzung, Herr Driedger. Erst aber zu Holger Griebner aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Ich bin derjenige, der für das Hamburger Forum den diesjährigen Ostermarsch angemeldet hat. Er steht ja unter der Losung, Krieg löst keine Konflikte. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, dass genau das dasjenige ist, welches in dem Informationskrieg, dem wir jetzt neben dem Wirtschaftskrieg und dem heißen Krieg ausgesetzt sind, eigentlich das schwerste Geschütz ist. Dass Menschen sagen, ja, die Ukraine muss verteidigt werden und dies ist erforderlich, so dass die Ukraine auch in diesem Krieg siegen kann. Aber wir brauchen Friedensverhandlungen. Das ist die Quadratur des Kreises, es funktioniert nicht. In diesem Krieg, rein militärisch betrachtet, hat die Ukraine bereits verloren und nicht alleine nur, was die vielen, vielen Menschen betrifft, die dort sterben mussten, das zerstörte Land, die Umweltschäden, sondern auch rein militärisch. Und wir sind jetzt an der Stufe, dass nachdem beinahe keine Soldaten mehr vorhanden sind, auch Munition fehlt und sich zeigt, wie übermächtig dort die russische Armee und die russische Föderation ist, dass auch NATO-Truppen dort reingehen. Generäle unterhalten sich schon offen darüber, dass man neue Wunderwaffen, wie meine Vorrednerin eben formuliert hat, herbeisehnt, die dann doch noch den Verlauf drehen können. Und es ist völlig aus dem Blick, was Willy Brandt sagte, dass Krieg die Ultima Irratio ist. In Zeiten, wo eine Atombombe existiert, in Zeiten, wo offen in dieser Gesellschaft darüber diskutiert wird, von Karaganov und anderen, ob man sie nicht auch jetzt einsetzen muss, weil der Westen uns sonst nicht mehr glaubt, dass wir es zulassen, dass rote Linien übertreten werden, nachdem sie mit 14 verschiedenen Staaten uns hier als NATO-Länder neu an die Grenze gerückt sind und so weiter. Das ist der Diskurs, der dort geführt wird. Und Leute sagen hier, ja, guck doch nicht drauf, achte doch nicht drauf, wir dürfen uns nicht Angst machen lassen. Aber die Toten, die Lebenden werden die Toten beneiden. Wir werden einen 5 Jahre atomaren Winter erleben, wo niemand was zu essen hat. Die IPPN, wir haben das deutlich gemacht. Es kann davor nicht das Auge verschlossen werden, dass die Gefahr ausgehend von der Ukraine, von dem Konfliktherd Gaza, aus dem Konflikt USA-China inzwischen so brisant ist, dass das allerhöchste Zeit ist, auf die Straße zu gehen und zu sagen, Krieg löst keine Probleme. Und alle, die glauben, in Regierungen das noch propagieren zu können, die gehören davongejagt.
Herr Griebner, herzlichen Dank, dass Sie sich gemeldet haben als Anmelder der Veranstaltung, über die wir ja schon gesprochen haben. Herr Dr. Drittger, ich könnte mir vorstellen, dass Sie erwidern wollen, aber ich dachte, eigentlich in Ihre Richtung geht auch nochmal die Frage eben nach Solidarität und Sichtbarkeit und was das eben auch in anderen Ländern respektive Russland eigentlich auslöst. Also wenn wir sagen, oder wenn auch Frau Daniel gesagt hat, hierzulande die Demonstrationen ziehen nicht mehr so, weil es nicht unser Land betrifft, aber es schwingt ja mit, es könnte bald unser Land betreffen. Und die Frage ist ja so, welche Zeichen senden wir?
Erstmal senden wir ein Zeichen an die eigene Gesellschaft. Und da muss man halt, also ich stimme vielem, was Frau Daniel gesagt hat, zu. Aber es ist natürlich wichtig, dass Deutschland in den beiden Weltkriegen keine Demokratie war. Und was wir jetzt haben, vor dem Invasionsbeginn und auch danach, ist eine Regierung, die sehr genau auf die eigene Bevölkerung achtet. Und wenn die eigene Bevölkerung an simplifizierenden Ideen wie Waffen schaffen ja nie Frieden und deswegen unterstützen wir eine Ukraine nicht, die kurz davor steht, angegriffen zu werden, und sagen den Ukrainern auch noch, dass ja Waffen niemals Frieden schaffen, und verweigern damit die Hilfslieferung von Abschreckungs- und Verteidigungswaffen, ist natürlich schwierig. Und wenn danach der Zeitgeist sich dreht und die deutsche Bevölkerung ein anderes Bedürfnis hat, nämlich möglichst schnell eine Antwort zu kriegen, mit der man sich dann auf andere Weise von diesem Konflikt distanzieren kann, und man sich dann auf die Formel einschießt, ja, die Ukraine muss gewinnen, und nicht auf die Details achtet, und wenn das die Bevölkerung nicht tut, dann wird das die Politik auch weniger tun, als sie es ansonsten tun würde. Es liegt, und deswegen ist Aktivismus wichtig, und deswegen ist eine aufgeklärte, ernsthafte Unterhaltung über diesen Krieg sehr wichtig, weil nur dann der Druck von unten entsteht, der auch in Berlin einen angemessenen Umgang mit dieser Sache dem Auftritt geben wird. Und wenn man sagt, die Ukraine hat schon verloren, muss ich sagen, dann fehlt es einem an der falschen Art von Fantasie.
Das hat Herr Griebner gerade gesagt. Das werden wir auch als Punkt nochmal aufnehmen. Wir sprechen in dieser Redezeit über Ostermärsche und fragen ja, sind die aus der Zeit gefallen oder brauchen wir sie nötiger denn je? Rufen Sie gerne noch durch. Eine halbe Stunde haben wir noch. 08000 441777. Das ist die Telefonnummer in unsere Diskussion. Wir hören hier jetzt einen kurzen Nachrichtenüberblick und hören uns gleich wieder.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Resa Waffer. Der Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals ist beigelegt. Die Fluggesellschaft und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf Grundzüge eines Tarifvertrags für die etwa 25.000 Beschäftigten geeinigt. Verdi-Verhandlungsführer Reschinski sagte zum weiteren Verlauf:
Wir werden jetzt morgen mit der Arbeitgeberseite gemeinsam über die weiteren Details sprechen, über eine Ausgestaltung eines Eckpunktepapiers, alles also zu Papier bringen und dann in unseren Gremien, die noch offiziell darüber befinden müssen, auch noch in einer Mitgliederbefragung bei uns darüber befinden müssen, am Ende des Tages abstimmen lassen.
Marvin Reschinski, der Verhandlungsführer für Verdi in dem Streit. Bei einem schweren Busunglück auf der A9 sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 verletzt worden. Die A9 bei Leipzig war zeitweise komplett gesperrt. Wie es jetzt aussieht, beschreibt Levin Wortmann.
Die Spur Richtung Norden ist bereits seit 14 Uhr wieder freigegeben. Richtung Süden ist allerdings noch gesperrt. Laut dem zuständigen Abschleppunternehmen plant man bis spätestens 22 Uhr mit der Bergung durch zu sein. Der Bus muss aus der Böschung mit Hilfe von zwei Krähen knapp 2 Meter hochgehoben werden, um ihn dann halt auf der Fahrbahn absetzen zu können. Wann danach dann die Einsatzkräfte mit den Aufräumarbeiten durch sind, ist noch nicht klar. Das wird aber wahrscheinlich erst in den späten Abendstunden der Fall sein. Solange ist auf jeden Fall dann auch noch die Spur hier gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.
Opfer des Staatsdopings in der DDR haben nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts keinen zusätzlichen Anspruch auf Entschädigungen. Das oberste deutsche Verwaltungsgericht in Leipzig hat die Klage einer früheren Kanusportlerin auf sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung abgewiesen. Daraus hätten sich eine Opferrente oder Hilfen für spezielle Leiden ergeben können. Die heute 67 Jahre alte Frau ist seit ihrem 43. Lebensjahr erwerbsunfähig. Ihr Anwalt betonte, es gehe ihr auch darum, als Opfer staatlicher Willkür anerkannt zu werden. Falschparker oder Raser, die in der Schweiz ein Knöllchen kassiert haben, werden bald auch in Deutschland zur Kasse gebeten. Dies wird mit Inkrafttreten des neuen Polizeivertrags zwischen beiden Ländern zum 1. Mai möglich. Bislang konnten Verkehrssünder die teils heftigen Strafen aus der Schweiz aussitzen. Bußgelder aus Ländern außerhalb der EU konnten hierzulande nicht vollstreckt werden. Ungemach drohte nur bei einer erneuten Einreise. In der Schweiz mussten Verkehrssünder dann mit einem Strafbefehl rechnen. Das Wetter in Norddeutschland, heute Nacht Regen, in Vorpommern und im Harz länger trocken, Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Morgen Auflockerung, Wolken, zeitweise Schauer bei 9 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Noch bis 22 Uhr diskutieren wir heute in der Redezeit über Ostermärsche. Und wir haben schon ganz unterschiedliche Meinungen gehört, ganz unterschiedliche Aspekte. Ich möchte auch eine Mail dazu nehmen von Helga Döring-Klees, die schreibt, Ostermärsche sind nötiger denn je, denn Frieden bekommt man nicht durch Waffen, sondern durch Verhandlungen. Verhandeln bedeutet nicht kapitulieren. Es geht darum, dass sich Staaten bzw. die UN als Vermittler anbieten und dafür sorgen, dass auf Augenhöhe verhandelt und ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis erreicht wird. Wenn man das nicht tut, dann geht das Töten und Sterben weiter. Und Herr Baldinius, Sie hatten ja vor kurzem, ich glaube es war ungefähr 10 Minuten her, auch schon angesprochen, wie viel für die Ukraine schon verloren ist und meinen ja auch, es muss irgendwo ja quasi ein Ende geben, dass das unermessliche Leid, was es eben jetzt schon gibt, nicht noch weiter gesteigert wird. Wenn wir jetzt gerade Herrn Griebner gehört haben, den Organisator, der Hamburger Veranstaltung, dann haben wir ja aber auch gehört, dass er jetzt zum Beispiel nicht so klar in der Definition ist, wer wen überfallen hat und von wo welche Aggressionen ausgeht. Ist das hilfreich für Ostermärsche oder verliert man da Leute, die sagen, naja, das müsste man schon genauer benennen?
Jesus hat gesagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Und es fordern, je korrigieren Sie mich, aber es gehört meines Erachtens zu den Friedensbewegungen und auch zur Ostermarschbewegung immer schon dazu, dass es eine sehr, sehr diverse Bewegung ist. Das hat uns ja auch immer, uns sage ich jetzt pathetisch, das darf ich gar nicht in Anspruch nehmen, aber immer den Vorwurf der Unterwanderung eingebracht und so. Aber ich halte es für ein Urmodell von Demokratie, dass man eben auch, wenn es um solche Demonstrationen geht, mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man nicht hundertprozentig einer Meinung ist. Ich habe mich immer sehr gefreut über Soldaten und Soldatinnen in Uniform, die ja die es ja gibt und die mitmarschieren. Und eine Zeit lang waren die Gewerkschaften ganz groß dabei und so. Das ist ein diverser Haufen. Irgendjemand muss das anmelden. Ich bin dankbar, dass das Hamburger Forum die Kraft hat, nach wie vor und seit Jahrzehnten das zu machen. Aber ich würde es eher für eine Ausrede halten, wenn Leute sagen, naja, also wenn man da nicht so ganz genau, dann kann ich nicht mehr mitgehen. Das ist ja auch in anderen Fällen so, dass wir mit Leuten zusammengehen, mit denen wir nicht hundertprozentig einig sind.
Aber gerade die Gewerkschaften und ich glaube auch die Linke hat sich da schon schwer getan, schon vor 2 Jahren dann eigene Veranstaltungen gemacht. Frau Daniel, wie sehen Sie das? Diese Heterogenität haben Sie auch erwähnt.
die gehört zur Friedensbewegung dazu, wie die Verpflichtung auf die Gewaltlosigkeit. Das kommt einfach daher, dass es keine Patentlösung gibt. Wie man sich als auf Frieden orientierter Mensch verhalten soll in einer konkreten Situation. Dadurch ist die Welt zu kompliziert dafür, dass es einfach ein Motto gibt, mit dem sich friedensbewegte Menschen durch alle Situationen hindurch bewegen können als Orientierung. Jede Situation ist anders. Und das Problem sieht man an den historischen Friedensbewegungen genauso wie an den heutigen. Und das Problem wird ja noch dadurch erschwert, dass allein das Militär ja überhaupt nicht verantwortlich gemacht werden kann für die Auslösung von Kriegen oder die Militarisierung von Gesellschaften. Am Anfang steht in der Regel die Politik. Und insofern ist das gar nicht zu trennen von Strukturen und Kulturen des Politischen in einer Gesellschaft. Die Frage also des Friedlichen oder Unfriedlichen. Und dann hat man die gesamten gesellschaftlichen Probleme eben auch in der Friedens- oder Kriegsfrage.
Ostermärsche, das ist unser Aufhänger heute, aber wir sind schon sehr viel tiefer im Thema. Herr Dr. Driedger, wenn wir nochmal zurückkommen zu Herrn Griebner, ich glaube, da wollten Sie noch ergänzen, oder habe ich das falsch notiert?
Naja, ich hatte da ja ein kurzes, etwas explosives Intermezzo dazu. Also ich glaube, was wichtig oder was mir immer mal wieder auffällt, ist, dass bei vielen friedensbewegten Menschen es ein Bedürfnis gibt, und das ist ja völlig nachvollziehbar, einen Schuldigen zu finden. Und der richtet sich dann häufig so an die eigene Regierung oder an die Waffenkonzerne oder was auch immer. Das Problem mit Kriegen ist, und das hat ja Frau Daniel auch schon gesagt, ist hochkomplex. Und diese Fragen brauchen Geduld und Weitsicht und auch sokratische Demut im Umgang. Also man muss sich auch anerkennen, was man alles nicht weiß. Aber wir wissen ein paar Sachen. Und eine der Sachen, die wir wissen, ist, dass Russland immer noch auf einem total revolutionistischen Punkt ist und auch immer noch darauf hofft, die Ukraine militärisch besiegen zu können. Und die Auswirkungen von diesem Szenario sind nicht nur für Ukrainerinnen und Ukrainer fürchterlich, sondern die haben weitreichende Fragen, die sich auch darum drehen, ob wir Krieg weiter normalisieren wollen als ein probates Mittel für die internationale Politik. Russland in der Ukraine zu widerstehen, heißt auch zu sagen, das ist was, was wir nicht mehr sehen wollen. Auch nicht von anderen Staaten, auch nicht von China gegenüber Taiwan und dergleichen. Und da braucht es eine mittelfristige Strategie, die auch gesellschaftlich getragen wird. Und mein Plädoyer wäre, dass hier die Verteidigung und die Resilienz der Ukraine ein wichtiges Element ist. Und da sind solche Formeln wie Waffen eskalieren immer nur Konflikte schlichtweg falsch und moralisch gefährlich.
Und trotzdem, wenn wir auch da nochmal Herrn Balgedinius kurz zitieren, der sagt, es ist schon so viel zerstört worden und man verlängert das Leid einfach weiter und man vergrößert den Schäden bis hin zu wirtschaftlichen, ökologischen Folgeschäden. Das ist ja ein Argument, was erstmal stimmt.
Aber das spricht das ist nicht richtig dafür, die Ukraine preiszugeben.
Der Herr Baldinius hat es schon für mich gesagt.
Da wäre ich missverstanden. Aber ich würde gerne an dem Punkt einmal einhaken, wenn jetzt Herr Dr. Driedger Gott sei Dank auch auf die Szenarien eingeht, die ja in der Zukunft anstehen. Wir reden ja jetzt aufgeregt über den Ukraine-Krieg und über die Ostermärsche, weil es so nah kommt. Und aber es ist passiert immer und überall. Wann endlich fangen wir an, parallel darüber zu reden, wie solche Szenarien von vornherein verhindert werden können? Vor der Zeitenwende und vor dem Sondervermögen für die Bundeswehr gab es im Haushalt der Bundeswehr, ich meine, 2 oder 3% für Projekte ziviler Konfliktvermeidung. Oder nicht militärisch, nicht zivil, aber nicht kriegerischer Konfliktvermeidung, die allesamt evaluiert sind und in überraschender Weise funktionieren.
Mhm. Auch international? So,
ja, natürlich. Klar, die Bundeswehr ist ja also für national ist die Polizei zuständig oder die Politik. Natürlich geht es da um international. Ich bin da kein Experte, auch da wird Herr Dr. Triedger mehr wissen. Aber das, was ich drüber gelesen habe und die Projekte, die ich zur Kenntnis genommen habe, sind so dermaßen überzeugend, so billig, so nachhaltig, dass ich finde, ja, wir müssen über diesen Krieg reden, ja, wir müssen darum ringen, was mit Waffen geht und was mit Waffen nicht geht und was kaputt geht, indem man es zu verteidigen versucht oder vielleicht doch überlebt. Aber wir müssen endlich auch mal längerfristig denken und bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, Strategien entwickeln.
Mhm. Herr Dr. Triedger, Sie sind jetzt ja schon mehrfach angesprochen worden als Experte für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und auf der anderen Seite, wenn man bei allem, was Herr Baldinius jetzt gerade gesagt hat, an Wladimir Putin denkt, geht es, glaube ich, auf. Wenn man bei allem, was Sie gesagt haben, aber an Israel denkt, dann sieht man, dass da ja schon jahrzehntelang es eigentlich Verabredungen gab, an die man sich da nicht hält. Und wir kennen alle, glaube ich, die Eskalationsstufen, die uns jetzt bis dahin geführt haben, wo wir jetzt sind, dass selbst die USA offensichtlich nicht mehr den allergrößten Einfluss haben, direkt zumindest auf Netanjahu. Herr Triedger, das vorne ansetzen, das wäre natürlich am schlauesten. Sehen Sie da eine Chance?
Ich bin da vollkommen bei Herrn Baldinius. Also die besten Kriege sind die, die nicht ausbrechen. Ich will darauf hinweisen, dass wir sehr viel Forschung in die Richtung machen. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit diversen anderen Posten. Aber ich bin hier am Friedensforschungsinstitut Frankfurt und ich habe unglaublich viele sehr clevere Kolleginnen und Kollegen, die genau zu diesen Fragen forschen. Die werden manchmal nicht gefragt, obwohl es gut wäre, wenn sie gefragt würden. Man darf halt auch nicht den Fehler machen, zu sagen, naja, diesen Krieg hätte man vorher verhindern sollen, dass man sich dann nicht mit dem Krieg beschäftigt. Das will ich natürlich jetzt auch nicht, das will ich nicht als Vorwurf gemacht haben. Und jetzt habe ich mit dieser langatmigen Einführung vergessen, was Sie eigentlich gefragt haben, Frau Langhammer, Entschuldigung.
Ich fand es so spannend, wollen wir einfach die nächste Hörerin mit dazu bitten? Ich habe meinen Faden, glaube ich, auch verloren. Frau Daniel, wissen Sie noch, wo wir waren? Nein, aber dann war es nicht. Ich glaube, da war es einfach beantwortet. Kann das sein? Also die Frage war ja, ob man es schafft, bei Despoten einfach vorher schon einen anzusetzen und sie vorher irgendwie schon einzufangen oder beziehungsweise, wenn man schon eine Roadmap hat, dann auch wirklich dafür sorgt, dass sie umgesetzt wird. Das ist ja jetzt in den beiden Fällen, die wir heute besonders besprechen, nicht gelungen.
Also es gibt viele Kriege, die nicht ausbrechen. Und das hat viele, viele Gründe. Also Despoten, wie Sie es jetzt genannt haben, man kann in manchen Situationen an deren niedere Instinkte appellieren und sie damit zur Friedfertigkeit bestechen. Dadurch lösen sie manchmal selbst oder lassen zu in ihrer eigenen gesellschaftliche Entwicklungen, die dann auch ihren eigenen Machterhalt gefährden. In manchen Situationen trifft das zu, aber nicht in anderen. Und das ist die große Frage. Es gibt auch Situationen, wo die Spannungen so hoch sind, dass man kurz vor Krieg steht. Und dort findet Krieg manchmal nicht statt, weil beide Seiten fürchterliche Angst davor haben, was die andere macht, wenn man einen aggressiven Schritt macht. Und das ist die Logik der Abschreckung. Da steht auch viel Eskalationspotenzial drin und viel Böses und viel Unbeabsichtigtes. Aber auch das führt in diversen Situationen dafür, dass Kriege nicht ausbrechen. Und all dies Miteinanderdenken ist die große Herausforderung für uns.
Jetzt aber kommen wir zu Ihnen.
Darf
Ulrich
ich mich
Maas
jetzt
aus.
Noch mal einschalten?
Kurz, Frau Daniel, wenn es geht. Wir haben noch zwei Hörer, die ich gerne noch mit dazu nehmen möchte, aber gerne.
Nur ganz kurz, als Historikerin habe ich immer Probleme mit dem Mann, M-A-N, kleingeschrieben. Der dies oder dass man dies und jenes tun könnte. Wer ist denn dieses kollektive Subjekt, was da einschreiten kann? Ne? Das gibt es ja nicht. Wer konkret Akteure sind in kriegerischen oder präkriegerischen Situationen und das Eskalieren, das sind alles Interessenten in so einem internationalen Feld. Und dann gibt es von den anderen Staaten eben welche, die können genau diesen kriegerischen Konflikt brauchen, aber einen anderen nicht. Und das ist überhaupt nicht jetzt an ein bestimmtes Land gerichtet, sondern das ist grundsätzlich so. Und deswegen kann es, solange die Welt so, wie sie ist, aufgeteilt ist in Nationalstaaten, und das wird sie noch eine ziemliche Weile bleiben, nicht erwarten, dass irgendwo aus einer Ecke dieses kollektive Subjekt, was nicht in diese Interessenlagen eingebunden ist, auftaucht und sagt, so, jetzt machen wir mal.
Das gilt es dann noch zu schaffen oder zu formen? Oder haben Sie schon einen Gedankengang weiter? Ich bin wieder mal bei den UN, aber die bringen es ja noch nicht.
Nee. Keine Patentlösung in Sicht.
Wir sprechen über Ostermärsche noch ungefähr eine Viertelstunde. Und jetzt aber, Ulrich Maas aus Bremen, ich habe schon zweimal Luft geholt und wollte Sie dazu holen. Jetzt ist es soweit. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich bin auch der Meinung, dass die Ostermärsche weiterhin wichtig sind. Ich bin da, fand das ja ganz interessant, was da eben auch gesagt wurde. Und zwar, also für mich erinnert mich diese Situation gerade in der Ukraine eigentlich an ein Revival des Kalten Krieges, die wir ja hatten bis 1989. Und da sind wir aber mit der Entspannungspolitik von Brandt und Kohl und so weiter viel klüger mit der Sowjetunion umgegangen. Das waren ja auch nicht viel weniger Diktatoren als heute Putin und Russland. Aber wir waren viel klüger im Umgang und hatten ja dann mit Schmidt diesen NATO-Doppelbeschluss, Abschreckung und gleichzeitig Verhandlungen. Also wir sind, das ist mein eines Argument, dass es der Kalte Krieg halt wiedergekehrt ist. Und das zweite Argument ist, was ja immer gesagt wird, dass Putin, wenn er jetzt die Ukraine erfolgreich überfallen hat, wird er die nächsten Staaten auch nehmen. Das ist die Domino-Theorie, die die USA damals dazu gebracht haben, in Vietnam einzumarschieren. Und weil da ja auch gesagt wurde, wenn der Ostblock halt ein Land da kommunistisch gemacht hat, dann fallen die anderen Länder auch. Und das müssen wir verhindern. Ich glaube, damals war die Domino-Theorie falsch. Ich glaube auch, dass es heute, wenn man Russlands Macht sieht, allein wirtschaftlich ist ein Drittel von Deutschland, dass da die großen Aggressionen drohen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das Dritte ist immer, was gesagt wird, völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das sei wirklich zu verurteilen, völlig richtig. Aber 2004 haben die USA den Irak völkerrechtswidrig überfallen, 1999 die NATO im Kosovo und auch Afghanistan 2001, da sind ja die Taliban da angegriffen worden, was natürlich legitimiert wurde durch den Sicherheitsrat hinterher, aber was eigentlich auch erstmal völkerrechtswidrig war. Mhm. Also das ist so der Punkt, wo ich immer denke, mein Gott, mal so einen Schritt zurückblicken, also rücktreten und nicht sofort in diese Kriegslogik verfallen, sondern vielleicht so ein bisschen rationaler argumentieren.
Herr Maas, vielen Dank für Ihre Punkte.
Gerne.
Der amerikanische Außenminister hat weltöffentlich im Sicherheitsrat gelogen, um den Irakkrieg zu legitimieren. Hat es hinterher zugegeben als seinen größten Fehler. Man muss sich das mal vorstellen.
Ich würde, Herr Driedger?
Also ich widerspreche Herrn Maas nicht in seinen substanziellen Punkten. Aber ich will anmerken, wenn es nicht richtig ist, dass Russland, wenn es die Ukraine besiegen würde, nicht das nächste Land angreifen würde, wie hilft uns das in der Frage, sollen wir die Ukraine unterstützen und wie sollen wir mit Russland umgehen? Es hilft uns ein bisschen, aber es ist es löst nicht das Problem, das wir vor uns haben, und es löst auch nicht die die moralischen Anforderungen, die wir an uns stellen sollten. Und wenn anderweitig Völkerrecht gebrochen wird, sollte das ja keine Entschuldigung dafür sein, dass der Nächste das auch machen darf.
Vielleicht ist das aber wiederum ein Punkt für die eigene Haltung. So hatte ich Herrn Maas verstanden, dass das für jeden einfach das eigene Überdenken ist, in welche Logik man einsteigt oder wie man Dinge erklärt. Und das andere ist ja auch die Frage, wir haben heute Abend sehr viel von Glauben gehört. Keiner weiß, was als nächster Schritt passiert. Ist das vielleicht auch mit ein Problem oder sogar das größte Problem, dass es so viele weitere Optionen gibt, auf die man sich eben nicht vorbereiten kann, Herr Driedger?
Wir wissen ein paar Dinge. Wir wissen zum Beispiel, dass Russland gerade extrem hochrüstet und dass Russland weiterhin bestrebt ist, diesen Krieg militärisch zu gewinnen. Das heißt, hier stellt sich für uns dann die Frage, wie wollen wir uns der Ukraine und Russland gegenüber verhalten in diesem Kontext? Und dort wäre eine Handlungsmöglichkeit, für die ich auch plädieren würde, die Ukraine in eine Situation zu versetzen, wo sie ihre Freiheit, ihre Demokratie und ihre Souveränität, so viel sie davon noch hat, weiterhin verteidigen kann, um sie damit auch in die Lage zu versetzen, substanzielle Verhandlungen führen zu können. Die Dichotomie zwischen Verhandlungen und Kampfhandlungen ist ganz häufig eine falsche. Verhandlungen finden statt im Kontext von Kampfhandlungen und sind maßgeblich davon beeinflusst, ob eine Partei denkt, dass sie militärisch noch gewinnen kann. Mhm. Es hat ja einen Grund, warum überhaupt gekämpft wird. Und dort an einen zumindest hypothetischen Punkt zu kommen, wo vielleicht auch in der russischen Regierung irgendwann ein Umdenken stattfindet, dass man sagt, wir sägen mit diesem Krieg so sehr an den Pfeilern unseres eigenen Regimes, dass wir überlegen sollten, hier eine andere Gangart einzuschlagen. Und dann öffnen sich Möglichkeiten für Verhandlungsfrieden. Dann öffnen sich die Türen für informelle Gespräche. Und das wissen wir aus systematischer Konfliktforschung. Das heißt nicht, dass wir das konkret vorhersagen können, aber wir können bessere und schlechtere Handlungsempfehlungen bewerten und uns auch dafür einsetzen.
Wir sprechen heute Abend in der Redezeit über Ostermärsche und kommen zu unserer nächsten Anruferin, nämlich Frau Pechtwell aus Stade. Guten Abend.
Hallo Frau Langhammer. Ich bin schrecklich aufgeregt. Ich bin Gudrun aus Stade. Und jetzt möchte ich mal zu Frau Daniel sagen, zu dieser übergeordneten Instanz, mal was Lustiges. Wenn, dann wäre das nur der Heilige Geist. Haha. Und mein zweiter Punkt ist zum Olaf Scholz. Nämlich, wer A sagt, muss auch B sagen. Also er unterstützt so halbherzig. Und ich fände das sehr schön, wenn jetzt der Taurus mal geliefert würde. Dann könnten die Brücke zerstören, dann hätten die Russen weniger Nachschub. Dann würden auch weniger Soldaten in der Ukraine und Leute sterben. Also das wollte ich noch sagen.
Also Sie sprechen sich klar für weitere Waffenlieferungen aus. Das heißt, Sie sind auch nicht zum Ostermarsch verabredet, Frau Pechtwell, oder doch?
Ich war noch nie auf dem Ostermarsch. Ich war aber, also zur Ehrenrettung, ich war damals da in Bonn, da bei dem Doppelbeschluss, das schon. Aber sonst bin ich da, ich bin auch nicht so aktiv politisch. Ich bin mehr kirchlich drauf. Mhm. Okay.
Danke für Ihren Anruf. Sie haben das übrigens super gemacht. Ich hätte die Nervosität, glaube ich, gar nicht rausgehört, wenn Sie es nicht gesagt hätten. Für Sie noch einen guten Abend, Frau Pechtwell. Und Frau Daniel, dann haben Sie sich vielleicht getroffen im Hofgarten und wussten es damals gar nicht.
Da ja sehr viele Leute da waren, kann das gut sein.
Ja, was Frau Pechtwell jetzt auch angesprochen hat, und das ist aber auch nochmal ein Punkt, der, glaube ich, wichtig ist. Wir alle haben ja eigentlich auch fast schon ähnlich wie zu Pandemiezeiten, als wir alle halbe Mediziner waren oder auch bei der Fußball-Europameisterschaft, die kommt, da werden wir alle wieder Bundestrainer sein. Jetzt ja auch so eine grobe strategische Ahnung oder eben auch nicht. Also wenn Frau Pechtwell jetzt eben auch den Taurus anspricht, der ja großes Medienthema ist, und wenn man da mit Experten spricht, sagen die, eigentlich braucht es viel mehr Munition und wir führen hier eine Scheindebatte. Frau Daniel, auch vielleicht aus der historischen Sicht, wie viel kann denn Bevölkerung für sich eigentlich ableiten?
Wie meinen Sie jetzt für sich ableiten?
Ob das wirklich so wäre, dass man mit dem Taurus eine Brücke zerstören kann? Also jeder legt sich ja für sich so sein Kriegsgeschehen, ja, habe ich das Gefühl, zurecht. Also fehlt uns vielleicht auch eigentlich ja mehr Verständnis, aber dadurch, dass wir seit 2 Jahren irgendwie mit und um die Ukraine hoffen und bangen und auch eben diese Waffendiskussionen um jedes einzelne Modell so intensiv geführt werden, hat jeder so grob die Idee, er weiß, wie der Krieg zu beenden ist.
So ist es. Aber nach dem, was ich so mitbekomme, sind sich ja auch die Militärs keineswegs einig in Bezug auf die Problemlösungskraft einzelner Waffengattungen. Sondern also mein Punkt ist, dass ich, und das kann man aus der Geschichte nun wirklich lernen, hochgradig alarmiert bin, wenn ich merke, dass Politiker, Militärs, Medien oder wir normale Menschen auf der Straße oder wo auch immer, dass wir uns unentwegt auf die nächsten Waffengattungen oder die vorige oder die Frage, welche Wunderwaffe noch im Topf ist, fokussieren. Weil diese Fokussierung verdummt und ermöglicht es nicht, in mehreren Optionen zu denken. Und es ist einfach dann die Gefahr sehr, sehr groß, dass nur noch in der Eskalationsdynamik von immer mehr Waffen gedacht wird. Und das prägt eine Gesellschaft, wenn sie selber die Kriegführende ist, noch mehr natürlich, Aber offensichtlich, das kann man ja bei uns auch beobachten, hat es auch eine Wirkung auf Zuschauer, die wir ja letztlich sind. Und ich glaube, das liegt schlicht an etwas, was eigentlich sehr positiv ist, dass es so schaurig ist zu erleben, wie andere Leute, während es uns so gut geht, diese fürchterliche Lebensform aufgedrückt bekommen, indem jemand bei ihnen einmarschiert und sie bombardiert oder was immer gerade der Fall ist. Das hält man ja kaum aus. Und da ist der Übersprung dazu, irgendwelche Wunschvorstellungen in Bezug auf die Waffe, die das alles löst und morgen ist alles wieder gut, natürlich sehr hoch. Aber da darf man nicht drauf reinfallen. Man muss erwachsen bleiben.
Und morgen ist nichts gut. Wir haben noch nicht überlegt, jedenfalls nicht in gleicher Intensität, was soll denn kommen nach diesem Krieg?
Wir sprechen ja in der Redezeit oder haben gesprochen. Wir sind jetzt wirklich schon in unseren letzten Minuten über Ostermärsche und haben gefragt, braucht es sie noch? Und ich glaube, wir haben viele neue Aspekte gehört. Vielleicht zum Schluss nochmal an Sie, Herr Baldinius, die Frage. Sie haben ja diesen Brief verfasst vor 2 Jahren. Würden Sie den heute nochmal so schreiben? Würden Sie heute nochmal Spitzenpolitiker aufrufen, auch friedlich zu demonstrieren und Richtung Russland zu laufen?
Ich halte nach wie vor viel davon, etwas Neues zu probieren. Und ja, das sagte ich ja anfangs schon, es hat irgendwie auch was Lächerliches und vielleicht stehe ich in guter Tradition der Propheten des Ersten Testamentes. Prophetinnen gab es ja übrigens auch, die ja mit verrückten Aktionen gearbeitet haben. Also Jeremia nennt seine Söhne Raube, Bald, Eile, Beute, um eben vorherzusagen, dass ein Krieg kommt und läuft nackt und so weiter und so weiter. Und ich glaube einfach, dass es noch eine ganze Reihe Möglichkeiten gibt, die wir einfach nicht ausprobieren, weil wir sie für irrational halten und so tun, als sei das, was läuft, rationaler.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke an unsere Gäste. Andreas Baldinius, Pastor in der evangelisch-lutherischen Gemeinde St. Petri und Pauli in Hamburg-Bergedorf. Danke an Dr. Jonas Driedger, Experte für europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik am Leibniz-Institut in Frankfurt. Und danke auch an Professor Dr. Ute Daniel, Historikerin für neue und neueste Geschichte. Und natürlich auch Ihnen ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Danke, dass Sie angerufen haben. Selbst wenn Sie nervös sind, vielleicht haben Sie heute nicht angerufen, aber es war für Sie jetzt noch mal zu sehen. Man überlebt es, wenn man in der Redezeit anruft und mitdiskutiert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Abend. Kommen Sie gut informiert durch die Nacht.